Deutschlandfunk. Das Feature.
Der Blau, Blau.
Duma, Syrien, April 2018. Ein unterirdisches Krankenhaus der Rebellen. Sanitäter halten schreiende Kinder fest, legen ihnen Inhalationsgeräte an. Andere Kinder werden von Kopf bis Fuß mit Wasser abgespült.
Wir Weißhelme waren die Ersten, die bei diesem Angriff zur Stelle waren.
Die syrische Zivilschutzorganisation Weißhelme versorgt Kriegsopfer in den Oppositionsgebieten. Ihr Video aus diesem Krankenhaus geht um die Welt. Es ist die einzige Quelle für die Versorgung von Patienten nach einem Giftgasangriff in Duma.
Unsere Freiwilligen haben chemische Substanzen gefunden und sind anschließend aus Duma heraus in den Norden Syriens gelangt. Dort haben sie den internationalen Chemiewaffeninspektoren die entsprechenden Chemikalien ausgehändigt.
Neunter April 2018. Zwei Tage nach dem angeblichen Chemieangriff in Duma. Der staatliche russische Nachrichtensender Russia 1 zeigt die Kulissen eines professionellen Filmsets. Schauspieler mimen Ärzte. In einer Maske werden Komparsen als Giftopfer zurechtgeschminkt. Ein Scriptgirl hält die Klappe für die jeweiligen Einstellungen. So sei, erklärt der Moderator, das Video der Weißhelme zustande gekommen. 14. April 2018. Die USA, Großbritannien und Frankreich reagieren mit Luftschlägen auf den angeblichen syrischen Giftgaseinsatz. Weltweit finden Demonstrationen gegen die Intervention statt, die durch keinen Beschluss der UNO gedeckt ist.
Es ist ziemlich genau 15 Jahre her. Da hat der damalige US-Außenminister Colin Powell sogenannte Beweise vorgelegt, um den Irakkrieg zu beginnen.
Matthias Höhn, Bundestagsabgeordneter der Linken, auf einer Demo am 18. April in Berlin.
Diesem Krieg sind Hunderttausende damals zum Opfer gefallen. Welche Konsequenz haben die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien daraus gezogen? Sie legen mittlerweile gar keine Beweise mehr vor und bomben gänzlich ohne Beweise.
In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, auch der Fernsehbericht von Russia 1 ist eine Fälschung. Er zeigt nicht ein Filmstudio der Weißhelme, sondern die Dreharbeiten zu einem syrischen Spielfilm.
Giftgas in Duma. Glaubenskrieg um einen Chemiewaffeneinsatz. Ein Feature von Mark Turner.
Wenn das russische Fernsehen falsche Angaben macht, sind die Angaben der Weißhelme nicht automatisch richtig, einer Organisation, die von den Gegnern Syriens unterstützt wird? Sind die westlichen Führungsmächte doch einer Inszenierung aufgesessen? Lassen sie sich von den Rebellen und ihrem Bündnispartner Saudi-Arabien instrumentalisieren in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland und den Iran? Ein Jahr lang versuche ich herauszufinden, was tatsächlich in Duma geschehen ist. Ich habe die Stellungnahmen der OPCW studiert, der Internationalen Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Ich habe mit einem Chemiewaffenexperten gesprochen und die Vertreter beider Seiten um ihre Darstellung der Dinge gebeten. Meine Recherche beginnt in Syrien, gut zwei Wochen nach dem angeblichen Giftgasangriff. Damaskus, Mai 2018. Rebellen halten sich nur noch in zwei Vierteln, unweit vom Zentrum. Von früh bis spät fliegen Jets ihre Angriffe und klinken über den Straßen dort ihre Bomben aus. Im Zentrum und in vielen anderen Vierteln herrscht ein relativ normales Leben, wenn auch von wachsender Armut gezeichnet. Tagtäglich kaufen die Menschen auf den Märkten überteuerte Lebensmittel ein, fahren in klapprigen Stadtbussen oder Taxis durch die Stadt. Kinder gehen zur Schule, Cafés sind geöffnet. Das Assad-Regime ist auf der Siegerstraße und das Land könnte zur Normalität zurückkehren. So lautet die Botschaft von Ali Haidar, dem Minister für nationale Versöhnung. Doch gerade das wolle die westliche Führungsmacht mit aller Kraft verhindern.
اتهام استخدام الغازات هو اتهام امريكي وليس فقط من الان هو اتهام دوله بالاساس لدينا مشكله معها.
Die Sache mit dem Giftgas wird uns von den USA vorgeworfen, also von einem Land, das Probleme mit Syrien hat.
Im Büro des Ministers hängt das Bild von Machthaber Assad. Ali Haider selbst sieht nicht so aus, wie man sich den Mitarbeiter eines Diktators vorstellt. Trotz seiner 56 Jahre wirkt er jungenhaft, ist glatt rasiert, trägt keinen Anzug, stattdessen ein sportliches Oberhemd ohne Krawatte. Die Ärmel hat er hochgekrempelt. Tee steht auf dem Tisch. Haider strahlt Gastfreundschaft, Unbefangenheit, Humor aus. Dass Chemiewaffen zum Einsatz kommen, bestreitet er nicht.
Tatsächlich wurde Gas oder welche Stoffe auch immer nie vom syrischen Staat, sondern ausschließlich von den Aufständischen verwendet, von ihren Terrororganisationen. Das letzte Mal haben sie Giftgas während der Kämpfe in Ost-Ghouta, in Douma, eingesetzt.
Das zu erkennen, dazu reiche schon der gesunde Menschenverstand aus.
Wenn Beobachter uns nun fragen, welche Beweise haben sie denn dafür in der Hand, dann kann ich Ihnen ganz einfach sagen, mit einem Giftgaseinsatz würde sich die syrische Regierung einen Bärendienst erweisen. Armeen tun so etwas, wenn sie unterlegen sind. Aber die syrische Armee ist überall auf dem Vormarsch. Weshalb sollte sie dann Gas einsetzen?
Das ist eine oberflächliche Argumentation, weil man davon ausgeht, dass hier ein Krieg herrscht und deswegen, wenn er dann gewinnt oder auf dem Weg des Gewinns ist oder des Sieges, dann braucht er das nicht zu machen.
Sadek al-Musli, deutscher Vertreter der syrischen Opposition im Januar 2019.
Aber das Hauptziel des Regimes, seitdem die Revolution ausgebrochen ist, das Hauptziel muss man wissen, dass es eine demografische Veränderung in Syrien. Genau das hat das Regime gemacht und in vielen Orten, nachdem er schon auf dem Wege des Sieges war, hat er nochmal so einen Schlag versetzt, damit möglichst viele Zivilisten diese Orte verlassen und dann nachher nochmal anzusiedeln mit Leuten, die regimetreu sind.
Ist es auszuschließen, dass das Regime Giftgas eingesetzt hat? Selbstverständlich nicht.
Der Islamwissenschaftler Michael Lüders, Nahostexperte und Vorsitzende der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, ebenfalls im Januar 2019.
Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Aufständischen Giftgas eingesetzt haben, um eben die Weltöffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen, wohlwissend, dass der Schrei Giftgas bislang immer wieder auch zu militärischen Aktionen und Vergeltungsmaßnahmen westlicher Staaten geführt hat.
Aus meinen Informationen und auch von den Aktivisten, die ich kenne und mit denen ich Kontakt habe, weiß ich, dass die einzige Seite, die über chemische Waffen bzw. Gas verfügt hatte, war das Regime. Abgesehen davon, wie oft hat man nun das Regime auch jetzt nachgewiesenermaßen gesehen, wie er gegen Zivilisten Giftgas eingesetzt hat?
Tatsächlich hat die OPCW bisher in mehreren Fällen den Einsatz von Giftgas nachgewiesen. Wer es gewesen ist, bleibt Interpretationssache. Deshalb behauptet der syrische Minister Ali Haider:
Es gibt Berichte, dass Syrien Gas benutzt hat. Aber diese Anschuldigungen werden von anderen Institutionen dementiert. Für einen Giftgaseinsatz liegen keinerlei Beweise vor.
Auf das Urteil der OPCW legt die syrische Regierung großen Wert. Es ist die einzige internationale Organisation für Chemiewaffenkontrolle. Sie bescheinigt Syrien offiziell, mit ihr zusammenzuarbeiten und wirft der Regierung überdies nicht vor, Chemiewaffen einzusetzen. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Nach dem Gespräch mit dem Minister sehe ich mir das Video der Pressekonferenz an, die der syrische und der russische Vertreter bei der OPCW wenige Tage zuvor am Sitz der Organisation in Den Haag gegeben haben.
I think it would be the right thing to do to give the floor to small boy here, Hassan Diab.
Vor laufenden Kameras gibt der syrische OPCW-Botschafter dem 11-jährigen Hassan Diab das Wort, einem der Kinder, die in dem Video der Weißhelme zu sehen sind.
Victim of the chemical attack.
Unbekannte Männer, sagt der Junge, hätten ihn in ein unterirdisches Krankenhaus mitgenommen und ihn dort ohne Erklärung mit Wasser übergossen. Ähnlich äußern sich auch einige Angestellte des Krankenhauses in Douma. Aus Sicht von Syrien und Russland ein Beleg dafür, dass die Weißhelme Kinder eingesetzt hätten, um das Szenario eines Angriffs vorzutäuschen. Doch warum spricht Minister Haider dann jetzt von einem echten Giftgasangriff, wenn auch von einem, der angeblich von den Aufständischen ausging? Zu diesem Widerspruch kann ich den Minister nicht mehr befragen. Nach längeren Verhandlungen mit der Armee und dem Ministerium für Information darf ich schließlich auch nach Douma fahren, das nur gut eine Stunde mit dem Auto von Damaskus entfernt liegt. Zu dieser Zeit, Anfang Mai 2018, ist Ost-Ghuta, das Gebiet, in dem die Gemeinde Douma liegt, seit knapp 4 Wochen von den Aufständischen zurückerobert.
Die Straße ist noch nicht für den zivilen Verkehr freigegeben, nur für das Militär. Die letzte bewaffnete Rebellenfraktion ist erst gestern von hier abgezogen, gestern Abend.
Bedingung für die Fahrt sind 2 Begleiter. Der erste ist Mr. Nihat, ein korrekt gekleideter N50er mit Schnurrbart. Seit meiner Ankunft in Damaskus holt er mich jeden Morgen vom Hotel ab und weicht mir nicht von der Seite, wobei er sich selbst auch als Journalist ausgibt. Als ein vom Presseamt geschickter, hilfsbereiter Kollege, der mir die Treffen mit den Offiziellen anbahnt.
This is the first checkpoint on our way towards Harastan, then Douma.
Das ist der erste Checkpoint Richtung Harasta und Douma und zugleich der erste an der Straße, die durch sämtliche syrischen Gouvernements führt. Sie verbindet Damaskus mit Homs, Hama und Aleppo.
Damaskus, dann Homs, dann Hama, dann Aleppo.
Eine Abzweigung führt an die Küste, Richtung Barbus und Latakia. Teile dieser Route sind von den Rebellen abgeschnitten worden. Die Regierung arbeitet gerade daran, sie wieder für die Allgemeinheit instand zu setzen.
Jeden Abend will Nihat wissen, was ich notiere und berichte. Sollte ich mich negativ über die Regierung äußern, erklärt er, werde er dem Presseamt nicht raten können, mein 4-Tage-Visum zu verlängern. Außerdem verlangt er für sein Wohlwollen Geld. Der zweite Begleiter ist ein noch junger, etwas phlegmatischer Leutnant in Tarnfleck-Uniform. Er gehört zum militärischen Nachrichtendienst des syrischen Regimes. Das sagt er mir zwar nicht, aber so stellt er sich bei jedem Checkpoint vor. Salam alaikum, ich bin vom Geheimdienst. Worauf man uns beflissen durchwinkt. Wir kommen an langen Schlangen von Zivilisten vorbei, die sich vor den Checkpoints stauen.
Das sind alles Zivilisten. Hunderte, Tausende von ihnen. Sie alle warten. Keiner weiß, ob ihre Häuser noch stehen oder ob sie in Schutt und Asche liegen.
Handelt es sich um Rückkehrer, die lediglich hier überprüft werden? Oder, wie die Opposition es nahelegt, um Rückkehrwillige, die man aufhält? Sind es gar regimefreundliche Bevölkerungsgruppen, die Regimefeinde ersetzen sollen? Viele Ortsansässige, sagt mein offizieller Begleiter Nihat, seien im Gefolge der Rebellen aus Douma abgezogen, in die nordsyrische Rebellenenklave Idlib. Denjenigen Zivilisten, die nach Abzug der Rebellen in Douma geblieben sind, sei nicht zu trauen.
Niemand kann wissen, ob sie nicht mit den Fraktionen der Aufständischen zusammengearbeitet haben. Das kommt auf die Geschichten an, die sie erzählen. Sie behaupten, wir wurden als Geiseln gehalten. Es fragt sich nur, ob die Geschichten stimmen.
Egal, ob man der Opposition glaubt, dass es systematische Vertreibungen gab. Ein Großteil der ursprünglichen Einwohner von Douma hat ihre Wohngebiete offensichtlich verlassen. Wir fahren zwischen ausgebrannten Wohngebäuden entlang, oft nur noch durch ihre Beton- oder Eisenträger zu erkennen. Stockwerke sind durch die Wucht der Bomben zusammengedrückt, andere bis zur Unkenntlichkeit zerbröselt. Am Rand der Straßen türmt sich meterhoch Schutt auf. Vor den Mauern der ersten ausgebrannten Häuser von Douma knien Soldaten und pinseln die syrischen Nationalfarben über den Ruß. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn Giftgas eingesetzt wurde, ist es noch hier? Und in welcher Entfernung vom Einschlagsort besteht welche Gefahr?
Distance can be sort of almost immaterial. It's the quantity that actually gets to the individual that will determine how severely they are affected.
Entfernung spielt bei Gas so gut wie keine Rolle. Entscheidend ist die Quantität, der jemand ausgesetzt ist. Darauf kommt es an, wenn es darum geht, wie schwer jemand verletzt wird. Alistair Hay ist Chemiewaffenexperte an der britischen Universität von Leeds und arbeitet beratend für die OPCW, die Internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Gas breite sich sehr rasch aus, sagt er. Es verflüchtige sich aber auch wieder sehr schnell. Das sei gut für alle, die eine verseuchte Gegend nach dem Einsatz wieder betreten. Genau das sei aber auch das Problem, wenn man Spuren nachweisen will.
Falls
man Zugang zu der entsprechenden Munition hat und wenn sich nicht das gesamte Gas daraus verflüchtigt hat, dann kann man Proben entnehmen und etwas sammeln. Dazu hätte man aber unmittelbar nach dem Angriff vor Ort sein müssen, was erst aufgrund der Kämpfe unmöglich war und dann, weil syrische und russische Armee den Zugang verweigerten. Von Nervengasen wie Sarin lassen sich durch Blutproben Spuren im Körper von Verletzten finden, bei Chlorgas nicht. Und die Leichen der zwischen 40 und 70 Toten des Angriffs wurden schon begraben, 2 Wochen, ehe die ersten Inspektoren der OPCW eintrafen.
Sobald
zum Beispiel Chlorgas in die Luft entwichen ist, wird es schwierig. Sie müssen Zugang zu etwas haben, wo es in Kontakt zur Vegetation gekommen ist, Holz oder dergleichen. Dann können Sie auch etwas aufspüren, das einen Chloranteil aufweist. Nach unserer Ankunft in der Stadt steigen wir aus dem Wagen aus und gehen zu Fuß auf die große Hauptstraße von Douma, das heißt auf den Schotter, der von ihr übrig ist. Die Achse führt vom Stadtrand bis zum zentralen Verkehrskreisel und zur Ruine der großen Moschee. Rechts und links von unserem Weg stehen oft nur noch die Grundmauern von Häusern. An einem dieser Schutthaufen treffen wir Regierungssoldaten, die bei der Einnahme der Stadt dabei waren.
Wir haben hauptsächlich gegen die Armee des Islam gekämpft. Sie verfügten klar über die stärkere Feuerkraft und hatten ganz Douma unter Kontrolle. So lange, bis die Armee die Stadt endlich befreien konnte.
Wer ist die Armee des Islam?
Die zahlreichen Oppositionsgruppen oder auch Rebellengruppen haben sehr unterschiedliche, teilweise klangvolle Namen.
Der Islamwissenschaftler und Nahostexperte Michael Lüders.
Gleichzeitig sind diese dschihadistischen Gruppen äußerst brutal, nicht weniger brutal als das Regime gegen die Bevölkerung, die sie unter ihrer Kontrolle hatten, vorgegangen, weswegen ja zum Beispiel in Ostruta nach der Vertreibung der Dschihadisten es regelrechte Freudenkundgebungen gegeben hat.
Mittelalterliche islamische Körperstrafen, Frauenunterdrückung, Entführungen. All das gehört nach übereinstimmenden Zeugenaussagen zum Repertoire der Armee des Islam. Ali Haider, der Minister für nationale Versöhnung, wirft der Armee des Islam auch schwere Kriegsverbrechen vor.
Nach der Befreiung Dumas sind wir auf die Leichen von 120 Menschen gestoßen. Ihnen waren die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und man hatte sie per Kopfschuss hingerichtet. Das waren keine syrischen Soldaten. Die meisten waren Frauen und Kinder.
Wir wissen nichts über derartige Verbrechen. Unsere Arbeit besteht darin, Menschen zu retten, die von Luftschlägen betroffen sind. Über solche Verbrechen können wir Auskunft geben, nicht über andere.
Raed Saleh, Chef der syrischen Weißhelme. Mit ihm habe ich im November 2018 gesprochen.
Die Weißhelme sind eine Organisation, die in den sogenannten Rebellengebieten viel Arbeit geleistet hat. Vor allem aber kam ihr die Aufgabe zu, im medialen Krieg zwischen dem Westen und dem Osten, wenn ich das mal so verallgemeinernd sagen darf, immer wieder die Gräueltaten Assads anzuprangern.
Die Armee des Islam sei jedenfalls hervorragend bewaffnet gewesen, sagt mein Begleiter Nihat, während wir über die Hauptstraße von Douma gehen.
It was those planes you can hear in the air.
Es waren die Flugzeuge, die Sie jetzt hören können, die die Kommandozentren der Armee des Islam immer wieder bombardiert haben. Das erst hat unsere Armee am Ende den Weg geöffnet, in die Stadt einzurücken und die ganze Gegend von den Aufständischen zu räumen.
Ich blicke zum Himmel, zu den in großer Höhe vorbeiziehenden Flugzeugen, die nicht erkennen lassen, ob es syrische oder russische sind, und versuche mir den Tag des Angriffs 4 Wochen zuvor vorzustellen.
Am 7. April 2018 verbreiteten sich in den sozialen Medien und in der Presse Berichte über einen angeblichen Chemieangriff, der sich an diesem Tag gegen 16 Uhr Ortszeit in Duma ereignet haben soll, einem Bezirk von Ost-Ruta im Großraum Damaskus, Syrische Arabische Republik. Ein zweiter Angriff soll sich am selben Abend gegen 19.30 Uhr ereignet haben. Zwischenbericht der OPCW vom Juli 2018.
Ich sage Ihnen nicht, was ich glaube, was passiert ist, sondern was wir selbst gesehen haben.
Raed Saleh, Chef der Weißhelme.
Es fanden am 7. April 2 Luftschläge statt. Einer um 15.40 Uhr. Diese Bomben enthielten Chlorgas. Dadurch gab es nicht sehr viele Verletzte oder Vergiftete. Der größere Angriff ereignete sich gegen 19 Uhr. Ein Jet startete vom Militärflughafen Dumer und warf einige Fassbomben ab. Dadurch erlitten viele Personen Erstickungsanfälle. Einige starben.
Die Opferzahlen schwankten zwischen 40 und 70 Toten. Unter ihnen eine große Anzahl von Kindern. Auch von Hunderten chemiebedingter Verletzungen wurde berichtet.
An dem Ort, wo die chemischen Substanzen abgeworfen wurden, hielten sich keine unserer Helfer auf. Sie befanden sich etwa 500 Meter von der Einschlagstelle entfernt und begaben sich dann dorthin, um Hilfe zu leisten.
Die Weißhelm-Sanitäter, so deren Chef Raed Saleh, fanden Menschen, die Anzeichen von Vergiftungen aufwiesen.
Da wir die Verletzten nicht selber versorgen, brachten wir sie von den Schauplätzen der Angriffe zu den Krankenhäusern.
In unterirdische Krankenstationen durch ein von den Rebellen angelegtes Tunnelsystem.
Diese Tunnel waren nicht speziell für uns gebaut. Sie gehörten nicht den Weißhelmen. Alle Zivilisten nutzen sie und alle Verletzten, um sicher zu dem Krankenhaus zu kommen.
Vor meinen beiden Begleitern hergehend, komme ich zu einem langgestreckten, ausgebrannten Gebäude auf einer Anhöhe. Unterhalb einer Mauer öffnet sich grottenartig ein Eingang. Es ist das gerade eroberte Tunnelsystem, das die Armee des Islam unter großen Teilen Dumas angelegt hat.
Die einzelnen Tunnel sind etwa zwischen 1 und 5 Kilometer lang, je nachdem, wie weit die Kommandozentren am anderen Ende entfernt sind.
Der Leutnant macht eine Handbewegung, die den Saal umfasst, in den wir jetzt eintreten.
Das ist das Krankenhaus. Hier haben die Terroristen ihren Film gefälscht, indem sie diesen Raum als Schauplatz der Behandlung von Chemiewaffenopfern inszeniert haben. Alle Zeugen haben hinterher erklärt, dass die Terroristen sie gezwungen haben, die entsprechenden Szenen zu spielen und zu behaupten, dass sie an den Folgen chemischer Einwirkungen litten.
Es ist tatsächlich der Raum, den das Video der Weißhelme zeigt. Auf Pritschen, die sich die Wände entlang reihen, werden noch immer Patienten versorgt. Der Arzt Malik Al-Najjar ist ein noch junger Mann mit kastanienbraunem Vollbart und grünem Arztkittel. War Dr. Najjar am Tag des Angriffs, dem 7. April 2018, vor Ort?
Ich hatte Dienst und alles lief normal. Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendeine Behandlung aufgrund von chemischen Vergiftungen. Es gab dieselben schweren Kämpfe wie an den Tagen zuvor. Es kam dadurch zu einer starken Staubentwicklung. Das war besonders schlimm für Menschen mit Atemproblemen, besonders für die Kinder. Viele sind an dem Tag hierher gekommen, um sich deshalb behandeln zu lassen. Das haben die Terroristen ausgenutzt. Sie tauchten plötzlich auf und schrien: Chemieangriff, Chemieangriff.
Ich nehme diese Äußerungen keinem Arzt übel, der unter der Aufsicht des Regimes oder des Geheimdienstes steht.
Raed Saleh, der Chef der Weißhelme.
Er kann nicht frei sprechen. Hätten die Syrer frei sprechen können, hätten sie 2011 keine Revolution gemacht. Wir haben Videos von der Behandlung im Krankenhaus aufgenommen. Sie zeigen die Injektionen, die die Betroffenen erhielten. Und diese Injektionen werden nur bei Symptomen chemiebedingter Atemnot gegeben. Wir beobachteten einen Gasangriff. Einige Leute rangen nach Luft. Wir brachten sie zum Krankenhaus und dort leisteten die Ärzte erste Hilfe und behandelten sie.
Die Sprays, mit denen die Terroristen auf dem Video agiert haben, waren keine Medikamente gegen Giftgas.
Malik Al-Najjar, der Arzt im Krankenhaus von Douma.
Das waren Medikamente, wie es sie auch bei uns zu Hause gibt. Ganz normale und alltägliche Krankheitserscheinungen.
Der Toxikologe und Chemiewaffenexperte Alistair Hay hat sich das Video der Weißhelme auf meine Bitte hin angesehen.
Chlorine is a gas and gases affect only by inhalation.
Chlor ist ein Gas und Gas kommt ausschließlich durch Einatmen in den Körper. Sie müssen dem Patienten helfen, normal weiterzuatmen. Zusätzlicher Sauerstoff kann also helfen. Außerdem das Ausspülen der Augen, um den Schmerz zu lindern.
Nach Hays Einschätzung entspricht die im Video gezeigte Behandlung mit Atempumpen also durchaus einer Erstversorgung von Giftgasopfern. Zu diesem Zeitpunkt sei die Zusammensetzung eines möglichen chemischen Kampfstoffes zudem vielleicht noch nicht bekannt gewesen. Es hätte ebenso gut Sarin oder Senfgas sein können. Insofern entspreche auch die zweite angewandte Behandlung, das Abspülen mit Wasser, genau dem, was gegen Gasangriffe getan werden müsse.
The Syrians developed a sort of generic response for chemical agents.
Die Syrer haben ihre ganz eigene Art entwickelt, damit umzugehen. Das habe ich schon in vielen solcher Videos gesehen. Menschen werden mit Wasser abgespült. Und zwar, um einen möglichen Kontakt mit Nervengas zu behandeln. Denn ein Nervengas wie Sarin dringt durch die Haut und wird außerdem eingeatmet. Durch das Abwaschen mit Wasser entfernt man so viel vom Gift wie möglich, um die Auswirkungen des Hautkontaktes zu reduzieren.
So by washing somebody down with a lot of water, what you're doing is removing a lot of the chemical and reducing contact.
Aber welcher chemische Kampfstoff könnte in Douma nun eingesetzt worden sein? Raed Saleh, Chef der syrischen Weißhelme.
Der zweite Luftschlag enthielt ein besonders heimtückisches Gas mit einer ungewöhnlichen Zusammensetzung. Wir hatten sie bis jetzt noch niemals irgendwo festgestellt. Der Geruch ähnelte dem von Chlorgas, aber es war etwas anderes. Wir konnten das einschätzen, denn wir hatten schon in unterschiedlichen Gegenden viele Opfer von Chlorgas versorgt, in Sarakib und anderswo. Also es roch wie das Chlor, aber es war viel stärker und mit anderen Gasen vermischt. Wir wussten nicht, was genau es war. Und warten den Bericht der OPCW ab. Sie wird sich zur genauen Zusammensetzung äußern.
Generally, what you find with these different chemicals is that they are used sort of on their own.
Diese chemischen Stoffe werden normalerweise einzeln eingesetzt, aber man mischt nicht mehrere Gase, weil sie dann oft miteinander reagieren und dadurch ihre Wirkung als Gift eingeschränkt wird.
Of the chemical agent. If you were mixing two things together, you would have to.
Würden Sie zwei unterschiedliche Stoffe mischen, bräuchten Sie etwas, um das Ganze unter denselben Bedingungen zu verflüssigen. Und ehrlich gesagt, das geht nicht ohne eine Menge vorbereitender Experimente. Sie müssten ja erstmal die Bedingungen dafür untersuchen. Und am Ende wäre das ein ziemlich überflüssiger Aufwand.
I would have thought that that was really a kind of wasted exercise.
Im unterirdischen Krankenhaus von Douma behaupten jedenfalls der Arzt und der Geheimdienstleutnant, der Giftgasangriff sei nur vorgetäuscht gewesen. Im Gegensatz zu den Weißhelmen und zum syrischen Minister für nationale Versöhnung, der mir vor meiner Abfahrt nach Douma ja erklärte, die Rebellen hätten Giftgas wirklich angewendet.
Während der Kämpfe in Ost-Ghouta wollten sie damit die Weltöffentlichkeit gegen die syrische Regierung aufstacheln.
In einem Video, das ich dabei habe, aufgenommen nach der Rückeroberung Dumas, führt ein Offizier der russischen Armee einen Reporter von Russia Today in ein angebliches Giftgaslabor der Rebellen. Es liegt unter der Erde, könnte also zu dem Tunnelsystem der Armee des Islam gehören. Die Aufnahmen zeigen Reagenzgläser, eine Gasflasche, Pumpen, elektrische Apparaturen. Nachdem wir das Krankenhaus verlassen haben, versuche ich, das mutmaßliche Giftgaslabor der Rebellen in einer der Tunnelnischen zu entdecken. Die Umgebung sieht ganz ähnlich aus wie auf dem russischen Video. Für Suchaktionen nach speziellen Orten ist keine Zeit, sagt mir der Leutnant. Die Inspektoren der OPCW konnten hingegen ein paar Tage vor mir die Orte untersuchen, die von der russischen und syrischen Regierung als Chemiewaffenlabore der Aufständischen bezeichnet wurden. Im Zwischenbericht der OPCW heißt es dazu:
Analysiert wurden die Informationen aus den Besuchen eines Speichers und einer weiteren Anlage, wo angeblich Giftgas hergestellt wurde. Für keine der beiden Anlagen ergaben sich Anzeichen zu dessen Herstellung. Die gesammelten Informationen deuten darauf hin, dass beide Orte vor allem der Produktion von Sprengstoff dienten.
Nachdem wir das Tunnelsystem verlassen haben und wieder aufgetaucht sind, stehen wir an der Kreuzung unmittelbar neben der zerstörten großen Moschee. Anhand von Satellitenfotos versuche ich herauszufinden, wo sich der Einschlagsort einer Bombe befindet, von der Aktivisten der syrischen Opposition und westliche Reporter unmittelbar nach dem Angriff berichteten. Ihre Videos zeigen Bilder von einem angeblichen Bombeneinschlag in einem Wohnhaus. Den Außenaufnahmen ist zu entnehmen, dass es sich hier, in einer der Seitenstraßen an der Zufahrt zur großen Moschee, befinden muss. Mein allgegenwärtiger Begleiter Nihat drängt zum Aufbruch.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen das hier beenden und wieder aus der Stadt raus.
Ich erkläre Nihat, dass ich noch etwas Zeit brauche. Gehe vor ihm her auf der Straße vom Tunneleingang in Richtung Große Moschee und betrachte die teils rußgeschwärzten und geborstenen, teils noch intakten Fassaden. Hier irgendwo muss sich die Wohnung befinden, von der ich ebenfalls ein Video dabei habe. Es wurde unmittelbar nach dem möglichen Giftgasangriff aufgenommen. Das Video zeigt ein halb zerstörtes Apartment im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Sowohl syrische Oppositionsaktivisten als auch westliche Reporter machen darin ihre Aufsager mit Gasmasken. Sie stehen in einem verwüsteten Schlafzimmer. In der Zimmerdecke klafft ein Loch. Mitten auf einem Doppelbett liegt eine gelbe Bombe. Sie soll Giftgas enthalten und viele Menschen getötet haben, heißt es in den Aufsagern. Auch Julian Röpke, Reporter der Bild-Zeitung, bezieht sich auf diesen Fundort und schreibt:
Die Bombe riss dieses Loch in die Decke, bevor sie auf dem Schlafzimmerbett landete und das Giftgas aussprühte, das 48 Menschenleben vernichtete.
Der deutsche Dienst des russischen Senders Russia Today greift postwendend den Bericht von Röpke auf.
Die Bilddarstellung führt sich ad absurdum. Selbst für Laien ist zu erkennen, dass die auf dem Foto zu sehende Decke aus Stahlbeton gegossen wurde. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der von Bild gezeigte Kanister eine solche Druckschlagwirkung bei einer Stahlbetondecke erreichen und dann quasi unbeschadet 3 Meter neben dem Einschlagloch auf dem ebenso intakten Ehebett des Hauses landen kann. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Ankläger im Westen die immer größeren Logiklöcher in ihrer Version des Giftgasangriffs noch stopfen wollen. Die Russia Today-Redaktion hofft, dass sich die westlichen Regierungen zumindest etwas professioneller zeigen als die hilflosen Rechtfertigungsversuche von Julian Röpke, Autor des besagten Bildartikels zur Assad-Bombe.
Das Argument kann ich nur schwer nachvollziehen.
Der Chemiewaffenexperte Alistair Hay.
Da scheint ein großes Loch in der Decke zu sein, verursacht durch etwas, das aus der Luft abgeworfen wurde und dann auf einem Bett aufschlug. Ohne Hubschrauber oder Flugzeuge, die so etwas abwerfen könnten, ist mir schleierhaft, wie so ein Projektil dahin geraten könnte. Wurde dieses Geschoss von irgendwo hereingetragen? Und haben die Rebellen dann die Decke aufgebrochen, um den Eindruck zu erwecken, dass es von einem Flugzeug kam? Das wäre mit einem hochgradigen Aufwand verbunden gewesen und unter den Umständen dort nicht sehr wahrscheinlich.
Ich gehe auf ein halb intaktes Haus zu, von dem ich annehme, dass hier möglicherweise die gelbe Bombe liegen könnte. Doch hinter mir ist ein Major der syrischen Armee aufgetaucht, der aufgeregt auf den Geheimdienstleutnant einspricht. Mein Begleiter Nihat fordert mich auf, unverzüglich in den Wagen einzusteigen.
Sie haben die Zeit von 5 Medienteams verbraucht. Sie sind mehr als eine Stunde geblieben. Normalerweise erlauben wir jedem Team nur 5 bis 10 Minuten in Douma. Wenn wir jedem Team so viel Zeit geben würden, kämen wir nicht voran. Deshalb geben wir allen nur 10 bis 15 Minuten. Der Major eben war sehr wütend darüber. Die Soldaten an den Checkpoints haben ihm gesagt, dass wir uns schon seit über einer Stunde hier aufhalten.
That's why he came himself.
Ah, he came right from the headquarters.
Wir fahren zurück, stadtauswärts. Auf dem Rückweg durch das zerstörte Douma weist mein Begleiter immer wieder auf einzelne Gebäude hin.
Sehen Sie diese Teile, die gesprengt wurden? Das hat nichts mit Luftangriffen zu tun. Das waren die Rebellen selber. Etwas wurde dort ausgelegt und gesprengt. Wäre das aus der Luft gekommen, wäre das Gebäude von oben her zusammengefallen. Aber die Sprengwirkung ging vom Innern aus.
Am 1. März 2019 veröffentlicht die OPCW ihren Abschlussbericht.
Bezüglich einer angeblichen Verwendung giftiger Chemikalien als Kriegswaffe am 7. April 2018 in Douma, Syrische Arabische Republik, lassen die Bewertung und die Analyse sämtlicher gewonnener Informationen den begründeten Schluss zu, dass dort giftige chemische Stoffe als Kriegswaffe eingesetzt wurden. Diese giftigen chemischen Substanzen enthielten wahrscheinlich molekulares Chlor.
In der Begründung der OPCW spielen die gefundenen Bomben eine wichtige Rolle.
2 gelbe industrielle Gasflaschen mit den Maßen 1,4 x 0,4 Meter wurden vom Team der Fact-Finding-Mission an 2 unterschiedlichen Fundorten entdeckt.
Die OPCW konsultierte unabhängige Experten für Ballistik, Maschinenbau und Metallurgie. Diese stellt mithilfe von Computersimulation fest, dass eine der Gasflaschen aus der Luft in das Schlafzimmer gelangte.
Die Untersuchungen zeigten ferner, dass die Gasflasche, nachdem sie die Wohnungsdecke durchschlagen hatte und mit verringerter Geschwindigkeit auf dem Fußboden der Wohnung aufgeschlagen war, ihre Flugbahn so veränderte, dass sie die Position erreichte, in der sie gefunden wurde.
Das entspricht der Version des Bildreporters Röpke und der Einschätzung, die mir der Chemiewaffenexperte Alistair Hay gegeben hat.
Es ist auf keinen Fall etwas, das vom Boden abgefeuert wurde. Dazu bräuchte man einen Granatwerfer von enormem Ausmaß. Das Projektil sieht außerdem so aus, als wäre es vor dem Einsatz durch eine Haltevorrichtung festgehalten worden. Und das trifft nur auf etwas zu, das aus der Luft abgeworfen werden kann.
And that is only something that could have been dropped from the air.
Good afternoon, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. We welcome you here at the briefing that we hold here with the Syrian colleagues, and we share our preliminary assessments of the report of toxic chemicals as a weapon in Douma on the 7th of April 2018.
12. März 2019. der russische OPCW-Repräsentant Alexander Schulgin und sein syrischer Kollege Sabak laden gemeinsam in Den Haag zu einer Pressekonferenz ein. Bis jetzt konnten sich beide Staaten stets auf die OPCW berufen, dass es für syrische Giftgaseinsätze keine Beweise gebe. Das ändert sich nun durch die neuesten Untersuchungsergebnisse, die einen Bombenabwurf und Chlorfunde in der entsprechenden Wohnung belegen. Die einzigen, die zum damaligen Zeitpunkt dort Bomben aus der Luft abwerfen konnten, waren Syrien und Russland. Der russische General Kikit protestiert scharf gegen dieses Ergebnis der OPCW-Studie.
They failed to take into account that the possible altitude for throwing down those canisters and they are of
syrische Luftfahrzeuge könnten unmöglich eine chlorgefüllte Bombe abgeworfen haben. Der OPCW-Report nämlich errechne, ausgehend von den Beschädigungen an Zimmerdecke und Bombe, eine Fallgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometer. Das entspräche einer Abwurfhöhe von 100 Metern. Syrische Hubschrauber flögen aber nicht so tief, weil sie dann in Gefahr gerieten, von den Rebellen abgeschossen zu werden. Das, meint der General, widerlege die Untersuchungen der OPCW.
At this altitude for the risk of being shot down, especially in the combat field, especially in a city, they would be fired at with light weapons and would be shot down.
90 Stundenkilometer. Auf diese Geschwindigkeit soll die Bombe, laut dem OPCW-Bericht, allerdings erst abgebremst worden sein, nachdem sie die Betondecke durchschlagen hatte. Aufgeschlagen ist sie demnach zunächst mit deutlich höherer Geschwindigkeit, woraus sich physikalisch auch eine deutlich höhere Abwurfhöhe ergibt. Ob bewusst oder unbewusst, eine Fehlinterpretation des Gutachtens. An diesem 12. März 2019 kommen Syrien und Russland auch wieder auf die These vom April 2018 zurück. Der Giftgasangriff sei von den Weißhelmen nur vorgetäuscht gewesen.
We listened very carefully to a little boy, Hassan.
Wir haben damals aufmerksam dem kleinen Jungen Hassan zugehört. Er erzählte uns, wie er von erwachsenen Männern gekidnappt wurde. Er begriff nicht, was mit ihm geschah. Er wurde mit Wasser abgespült, er bekam irgendeine Art von Gummi in den Mund gesteckt und wurde angeblich vor dem Ersticken bewahrt. Aber nichts von dem entsprach der Wahrheit.
He was allegedly saved from suffocating, but that was not true.
Der syrische OPCW-Vertreter trägt anschließend noch einmal die These vom Giftgaslabor der Rebellen vor.
For example, the chlorine, which the report conclude was used in the incident as a weapon, was found in the warehouse of the terrorist. In Duma.
Doch dieses angebliche Labor hatte die OPCW ja untersucht und keine Hinweise auf Chlor oder andere Giftgase gefunden. Bei ihrer Stellungnahme zum Abschlussbericht der OPCW bedienen sich die Vertreter Syriens und Russlands damit einerseits einer Fehlinterpretation, andererseits einer bereits widerlegten Anschuldigung. Die Frage ist, warum? Versuchen Sie, ein abschließendes Urteil zu verhindern und so den Glaubenskrieg am Leben zu erhalten? Dann wäre Duma nicht nur ein Fall von chemischer, sondern auch von hybrider Kriegsführung.
Giftgas in Duma. Glaubenskrieg um einen Chemiewaffeneinsatz. Ein Feature von Mark Turner. Es sprachen Jean-Paul Beck, Hüseyin Michael Çırpıcı, Robert Dölle, Axel Gottschick, Gregor Höppner, Bernd Rehäuser und Katharina Wolter. Ton und Technik: Michael Morawitz und Roman Weingart. Regie: Anna Panknin. Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.